Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 aus der zweiten Staffel Saphiras Flüstern. Ich bin Dominique.
Und ich bin Antonia.
Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß.
Viel Spaß.
Hast du eigentlich auch immer das Intro von uns im Kopf?
Ja.
Was ich ja immer später einspiele.
Richtig, bei mir geht's gerade dumm, dumm, dumm.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Nämlich auch. Ja, wir sind jetzt schon in der zweiten Folge von dem zweiten Band. Ich kann mich natürlich an nichts erinnern, was hier passiert ist. Also vorher konnte ich mich an nichts erinnern. Jetzt natürlich schon. Ja. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Hast du noch? Du hast auch nicht so viele Erinnerungen vom zweiten Teil im Kopf, hast du gesagt, ne?
Nee, nur so die großen Eckpunkte halt, was passiert. Aber das ist halt auch, also das geht doch so in den dritten Teil über. Also ich könnte jetzt nicht mehr ganz sagen, was im zweiten Teil und was im dritten Teil passiert.
Ach so, okay.
Also bei den größten Sachen schon, aber bei so Kleinigkeiten, die kann ich nicht verordnen. Ja.
Okay. Und ich bin gespannt, ob dein Cringe-Counter heute zählt oder tickt.
Ich auch. Ja.
Ach ja. Mhm. Ich würde sagen, wir steigen ein. Willst du die letzte Folge nochmal zusammenfassen?
Also letzte Folge hatten wir, sind wir ja wieder in das zweite Buch eingestiegen. Es ist so unmittelbar, nachdem Eragon auch wach geworden ist von seiner Verletzung. Und er streitet so übers Schlachtfeld und betrachtet eigentlich irgendwie so den Verlust. Und er wird dann von Jomundur angesprochen, dass Atihad von seiner Verfolgung den Urgals gegenüber zurückkehren wird und dass Saphira und Eragon da sein sollen, wenn er wiederkommt. Atihad wurde auch von Murtag begleitet und von den Zwillingen. Und als sie dann aus so einem Tunnel wieder rausgeklettert kommen, kommt es zu einem Hinterhalt. Und eigentlich sterben alle, also die Leute, die Krieger, die Atihad versucht haben zu beschützen, Atihad selber und Murtag und die Zwillinge verschwinden im Tunnelsystem und Eragon, Saphira und Arya konnten nicht rechtzeitig genug da sein, nur so, dass sie noch die letzten Worte von Atihad hören konnten und Arya versucht dann die Urgals zu verfolgen und irgendwie noch Murtag und die Zwillinge zu finden, aber sie findet nur die Rüstung und Ausrüstungsteile von ihnen an so einer tiefen Klippe und kann sie auch nicht über die Traumsicht erspähen. Und im zweiten Kapitel ging es dann ja vor allem so um den Ältestenrat und darum, dass Eragon vom Ältestenrat der Wahn berufen wurde. Da geht es so um, wie waren die nochmal beschrieben, vom Volk vertreten, Vertreter, die den
einfach den deren
in Namen sprechen, dem Anführer der
genau,
Wahlen
im Namen.
Gegenüber.
Genau. Mhm.
Und Jomundur ist Teil davon und es geht so ein bisschen darum, wen sie denn gerne als Anführer der Wahlen bestimmen würden, weil das ist natürlich auch ein politischer Machtkampf und sie versuchen Eragon unter Druck zu setzen. Sie haben sich schon für Nasuwada entschieden und wollen halt unbedingt, dass Eragon ein Treueschwur auf die Waden leistet und er kann sich da so ein bisschen rausreden. Also er verspricht zwar, dass er schwören wird, aber nicht, wem er schwören wird. Und dann berufen sie Arya und Nasuwada ein, um sowohl von Arya als Vertreterin der Elfen die Erlaubnis zu bekommen quasi und dann halt Nasuwada darüber zu informieren, dass sie sie gerne als Anführerin hätten. Und sie hoffen sich halt durch das junge Alter, dass sie sie manipulieren können.
Mhm.
Jo.
Ja. Und da machen wir jetzt auch direkt weiter. Das Kapitel, was wir jetzt besprechen, heißt Unter Freunden. Und wie wir im letzten Kapitel schon erfahren haben, hat Nasuwada das angenommen, dass sie zur Anführerin gewählt wird und der Ältestenrat freut sich auch darüber, was man auch verstehen kann, weil sie ja jemanden wollen, den sie manipulieren können. Der Einzige, der sich ja nicht so wirklich darüber freut oder keinen Ausdruck zeigt, ist Eragon und der bekommt auch direkt einen ja, düsteren Blick zugeworfen. Eragon indessen hat aber Arya die ganze Zeit beobachtet, um zu ergründen, wie sie das Ganze hält, dass Nasuada vorgeschlagen wurde und das auch angenommen hat. Aber sie zeigt keine Gefühlsregung, also er kann nichts ablesen. Und Saphira lässt ihn aber in Gedanken wissen, dass Arya nach dem Gespräch mit den beiden reden möchte. Weil ich glaube, das hattest du jetzt gerade gar nicht erwähnt, dass Saphira Arya per Gedanken darüber informiert hat, was der Rat zu Eragon gesagt hat, ne? Und Arya wird aber auch gefragt, was denn die Elfen über diese Entscheidung denken würden, ob die Zustimmung geben würden. Und Arya sagt, dass sie selber damit einverstanden ist, aber dass sie natürlich nicht im Namen ihrer Königin sprechen kann. Und Nasuada dankt ihr auch und fragt dann auch Jörmundur, ob es noch irgendwas zu bereden gibt und dass sie sehr müde sei. Und Jörmundur sagt dann nein. Die werden alles weitere arrangieren und dass sie bis zum Begräbnis Ruhe hat, weil das ja abgesprochen ist, dass sie da dann quasi als neue Anführerin vorgestellt wird. Und das, was ich ganz cool finde, ist, dass ja dieser Rat in diesem Saal sitzt und die Leute zu sich bestellt, aber Nasuada jetzt diejenige ist, die halt alle rausschickt und die in diesem Raum bleiben möchte. Fand ich mega faszinierend. Sie sagt das aber auch sehr freundlich. Also sie sagt, würdet ihr jetzt bitte gehen? Und der Rat ist aber, oder einer der Ratsmitglieder ist nicht so begeistert davon, dass er jetzt weggeschickt wird. Möchte sogar dagegen protestieren, aber der Fallbert wedelt das so mit der Hand weg, also dass er nichts dazu sagen soll und sagt dann nur, na klar, wir verlassen den Raum. Auch Arya verlässt den Raum und Aragorn ist der Einzige, der bleiben soll. Also Nasuada bittet ihn darum zu bleiben, weil sie noch was mit ihm besprechen möchte. Worüber die Ratsmitglieder natürlich nicht so begeistert sind. Aber sie müssen natürlich trotzdem den Raum verlassen, das tun sie auch. Und Nasuada spricht auf jeden Fall Aragorn an, nachdem alle den Raum verlassen haben und sie ist so ein bisschen unsicher, weil Aragorn sie nicht begrüßt hat und fragt ihn auch, ob sie ihn irgendwie beleidigt hat. Und Aragorn sagt so, nein, ich hatte irgendwie nur ein bisschen Angst, dass ich irgendwas Unhöfliches oder Dummes von mir geben würde. Und er redet dann aber nicht weiter, weil ihm bewusst wird, dass sie ja belauscht werden könnten und er legt so eine magische Barriere um die beiden, dass man die nicht belauschen kann. Und da dachte ich mir wieder, da muss ich einfach an Brom denken damals, als sie in Tirm waren und Aragorn dieses Gespräch belauschen konnte. Und du denkst nur so.
Tja, der hat gedacht, der Junge, der kann noch nicht so viel in der alten Sprache, das kann ich
Ja, dem
belauschen.
vertrauen wir auch. Der, warum sollte er uns belauschen, wenn ich ihn rausschicke und wir
Der
Geheimnisse
neugierige
besprechen?
Junge, der überall seine Nase
Ja.
reinsteckt, die nicht seine Angelegenheiten
Ja.
sind, ja.
Ja. Aber Aragorn ist in dem Fall vielleicht ein bisschen klüger als Bronn und macht das. Aber wir wissen ja auch, wir haben ja damals besprochen, das war einfach Plot, ne?
Ja.
Das musste halt so geschehen und jetzt ist es halt. Ja, jetzt ist es ganz gut, dass die abgeschirmt sind. Und Nasuada bedankt sich auch für ihn dabei. Klingt plötzlich stärker und selbstbewusster. Und Saphira erhebt sich und geht zu Nasuada rüber, schaut sie an und möchte von Eragon, dass er ihr sagt, dass, ja, dass sie tiefes Mitleid empfindet und dass es wichtig ist, dass ihre Stärke zu der Stärke der Waden werden muss und das gibt er auch an Nasuada weiter. Und Nasuada ist jetzt auch diejenige, der er mitteilt, was Ajihad zu ihr gesagt hatte, nämlich dass er dazu oder dass er verhindern soll, dass die Waden nicht ins Chaos versinken und dass es ihm wichtig war, dass diese Worte an die richtige Person getragen werden. Und in dem Moment empfindet er halt, dass Nasuada dafür geeignet ist. Und er sagt aber auch, dass Arya auch diese Worte gehört hat. Und Er sagt auch, dass er die Waden verteidigen möchte und mit allem, was ihm gegeben wird, und dass er definitiv nicht vorhat, die Führung an sich zu reißen, dass sie da keine Angst haben müsste.
Mhm.
Und Nasuada ist anscheinend schon so dahinter gekommen, was der Rat damit bezweckt hat, sie als Anführerin zu bestimmen, weil sie erwidert, dass auch die Führung nicht wirklich in ihren Händen liegen soll. Und ja, sie erzählt auf jeden Fall jetzt offen und ehrlich, dass sie ganz genau weiß, warum der Rat sie gewählt hat und was der Rat mit ihr vorhat. Und dass tatsächlich sie und ihr Vater schon in den Jahren davor diese Pläne geschmiedet haben, wenn es mal irgendwann zu dem Fall kommen sollte, dass er nicht mehr ist und sie die Führung übernimmt, was dann von ihr erwartet wird und was zu tun ist. Das heißt, sie war sich dem immer bewusst. Und tatsächlich ist es auch so gekommen, dass der Rat sie gewählt hat und sie ist sich sehr sicher, dass sie nun die Führung der Waden übernehmen kann.
Mhm.
Und Aragorn fragt dann nochmal, ob sie, also dass sie nicht vorhat, sich manipulieren zu lassen. Und finde ich irgendwie ein bisschen blöd gestellt, die Frage. Also wer sagt denn dazu ja?
Ja.
Also der genaue Wortlaut ist, du hast also nicht vor, dich von ihnen manipulieren zu lassen. Und bei dem Satz dachte ich so, hä? Also.
Ja, verstehe ich total. Ja. Fand ich auch irgendwie komisch, und, weil.
Ja.
Also, es gibt ja kein positives Manipulieren.
Ja.
Manipulieren ist ja an sich schon ein. Also, ja, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun.
Mhm.
Das ist ja. Ja. Ja, eher ein negativ
aus. Und vor allem. Also es kann natürlich sein, dass jemand manipuliert wird, aber die Person das nicht weiß. Aber du lässt dich ja nicht manipulieren in dem Wissen, dass du manipuliert wirst.
Genau,
so,
ja.
Was ich meine?
Ja, ja, richtig. Also,
ne?
Ja.
Deswegen, und natürlich sagt sie nein, ist ja klar. Also das wäre, ich überlege gerade, wie das aussehen könnte, wenn sie sagen würde, so, ja doch, klar. So, hä? Naja, sie sagt
dieser
nein.
Dieser Satz macht einfach keinen Sinn.
Ja, absolut nicht. Und oder vielleicht ist es wieder so ein, also ich überlege gerade, ob das ein Übersetzungsfehler sein könnte. Kann auch sein. Dass das irgendwie ins Deutsche, also dass es im Englischen an, dass er das anders gefragt hat oder so. Also weiß ich jetzt nicht, könnte ja auch
aber
sein.
Aber die Bedeutung, also da muss es ja ein total komisch übersetzter Satz sein, weil die Bedeutung ist ja die gleiche. Also Aragorn möchte ja wissen, ob Nasuada vorhat, sich beeinflussen zu lassen.
Ja, stimmt.
Also das ist, ja klar, vielleicht kann die Frage anders gestellt worden sein, aber am Ende, weiß nicht.
Okay, dann stempeln wir das einfach als komische Frage
ab. Wir stellen das als komische Frage ab.
Sehr gut. Sie sagt ihm auf jeden Fall, dass sie das Werk ihres Vaters beenden möchte oder vollenden möchte und dass die ganzen Strategien, die er geplant hat und auch Ziele und Pläne, dass das alles nun ihre Pläne, Strategien und Ziele sind und dass sie das Imperium besiegen möchte, Gabatorix natürlich vom Thron stoßen möchte und dazu auch eine rechtmäßige Regierung einsetzen möchte. Und Aragorn fragt dann, was er denn für die Waden tun soll. Und Nasuada ist dann so offen und sagt, du kannst tun und lassen, was du möchtest. Dass die Ratsmitglieder ganz schön töricht waren, zu glauben, dass er kontrolliert werden könnte und dass er nach dieser Schlacht für Waden und Zwerge als Held gilt. Und falls es irgendwann mal zu einer Situation kommt, wo er sich gegen den Rat stellen müsste, dass diese Menschen auf jeden Fall hinter ihm stehen würden, einfach weil er weil er jetzt der Held ist, er ist der Drachenreiter und sie schätzt ihn sogar als den mächtigsten Mann bei den Waden ein. Und sie hofft natürlich, dass er ihre Führung akzeptiert und dass sie auf jeden Fall den Weg einschlagen wird, den Ajihad gegangen ist und ihn deswegen auch mit Arya dann zu den Elfen schickt, damit er da seine Ausbildung vollenden kann und er danach dann wieder zu ihnen zurückkehrt. Und Aragorn wundert sich, dass Nasuada so ehrlich zu ihm ist und Saphira geht dann darauf ein und meinte, dass sie glaubt, dass Nasoada einfach aufrichtig ist und das dadurch kommt, weil sie offen reden kann, einfach durch den Zauber, den Eragon auf sie beide gelegt hatte. Und natürlich möchte sie auch seine Loyalität gewinnen, weil sie ja einfach durch Eragon super starken, was ist, oh, mir liegt das Wort auf der Zunge. Super starken. Mir liegt das Wort auf der Zunge.
Sag nochmal deinen Satz.
Ja, genau. Dass sie mit Eragon einen super Verbündeten, einen super starken Verbündeten hat. Oh ja. Mein Gott.
Jetzt. Sehr gut.
Ich wollte die ganze Zeit Partner sagen. Die sind,
ey, ich hab, Partner. Also, ich hatte gestern so einen totalen Blackout und stand, hab eine Katze und eine Ziege. Nee, gar, siehst du, jetzt geht's schon los. Ich habe eine Ziege und eine Kuh auf einem Bild angeguckt und hab zu beiden Katze gesagt. Frag mich, sie haben mir nicht mal im Fernsten was miteinander zu tun. Aber ich habe gesagt, guck mal, eine Katze. Und dann war ich so wie, hä? Gehirn?
Voll gut. Ja.
Naja.
Aber immerhin ist Eragon nicht so wie wir. Er nämlich plötzlich eine Idee.
Das stimmt.
Sein Gehirn arbeitet vernünftig.
Ja.
Und erzählt auch Saphira von seiner Idee. Möchte aber wissen, ob sie denn Nasoada vertrauen könnten. Und Saphira ist sich auf jeden Fall sicher. Mhm. Weil sie das Gefühl hat, dass Nasoada ehrlich gesprochen hat. Und Eragon so, yo, zieh ich durch. Und da dachte ich nur so, Eragon. Er zuckt nämlich sein Schwert, geht auf Nasoada zu und ihre Hand greift aber sofort in den Stoff ihres Kleides und greift um etwas rum. Also sie wird auf jeden Fall bewaffnet sein. Würde ich auch tun, wenn plötzlich jemand das Schwert zuckt und auf mich zugeht damit. Vor allem weiß man jetzt auch nicht, wie er dabei geguckt hat, ne?
Ja, ja.
Und oder er hätte es ja auch blöd finden können, dass Nasoada ihn wegschickt zu den Elfen für die Ausbildung. Keine Ahnung. Eragon hat so einen Knall in den Kopf bekommen, Synapsen durch und direkt Angriff.
Nein, ich gehe nicht zu den Elfen.
Aber natürlich
Elfen.
Ist das nicht. Ja, ich will da nicht hin. Ich kann schon alles. Ich bin Eragon, Schattentöter.
Ja. Bin jetzt.
Nein, aber
Level
wir haben ja schon festgestellt. Eragon ist halt, ne? Herzensheld und so.
Das stimmt, ja. Er ist ein guter.
Stattdessen kniet er sich vor Nasoada hin und möchte ihr gegenüber einen Schwur ablegen, den Treueschwur als Drachenreiter und ihr die Klinge darbieten. Und ihm ist auch bewusst, dass er vor der Schlacht das niemals getan hätte. Also er hätte niemals so einen Treueschwur geleistet. Aber jetzt ist es was anderes. Und für ihn ist klar, er wird definitiv gegen das Imperium kämpfen. Ich meine, wir können uns ja noch an den ersten Teil erinnern, wo der ja immer so unsicher war. Wo geht das mit mir hin? Und auf welcher Seite kämpfe ich? Und muss ich überhaupt kämpfen? Mhm. Und welche Lösungen gibt's überhaupt? Und dann ist er ja immer wieder da zurückgeschwenkt und hat sich eigentlich wieder sein Bauernleben herbeigesehnt und so. Und jetzt ist Eragon soweit und sagt, yo, ich kämpfe für euch und ich kämpfe für die Waden und für die Menschen und das ist jetzt meine Aufgabe und ich mache das jetzt. Mhm. So. Und für mich hat das echt so was Kraftvolles, was er da gerade tut, auch durch die Worte, wie das beschrieben wird, wie er halt dabei fühlt und so. Und klar gibt es immer noch so ein Risiko, dass er Nasoada seine Treue schwört, nur weil sie ihr vertrauen, heißt es ja immer noch nicht, dass sie auch wirklich die Waden auf den richtigen Weg führt oder generell richtig anführt. Aber der schöne Satz, den ich mir noch angestrichen habe, ist, aber es ist besser, sich einem aufrichtigen Narren zu verschreiben, als einem verlogenen Gelehrten.
Ja.
Fand ich irgendwie cool. Und da hat er ja auch vollkommen recht. Und ich glaube, also ich schätze Nasoada momentan so ein, dass sie sich ja auch mit ihren Verbündeten zusammentut und mit denen spricht und nicht einfach handelt wie so ein Galbatorix, ja, der allein auf seinem Thron sitzt und einfach, ja, Feuer in die Menge wirft, so ungefähr.
Das stimmt.
Und Nasoada nimmt den Treueschwur natürlich an und er soll sich auch wieder erheben und Eragon verrät ihr dann auf jeden Fall, weil er jetzt unter ihrer Hand steht, so sage ich es jetzt mal, dass der Rat von ihm verlangt hatte, einen Treueschwur zu leisten. Er hätte auch den Treueschwur zugesagt, aber so wie du ja schon gerade in der Zusammenfassung gesagt hattest, er hat nicht gesagt, wem er diesen Treueschwur gegenüber leistet. Und es war aber die einzige Möglichkeit, den Rat zufriedenzustellen. Und Nausoada fragt ihn dann, ob er bereit ist, diesen Treueschwur auch nochmal vor allen öffentlich zu schwören. Und er sagt, na klar, auf jeden Fall. Und ja. Sie hoffen auf jeden Fall beide gegenseitig, dass sie, ja, dass sie sich unterstützen und nicht gegenseitig irgendwie enttäuschen oder so. Also Ada erwähnt das dann nochmal, dass sie für seine Taten genauso verantwortlich ist und verpflichtet ist. Deswegen soll er sie nicht entehren. Und Aragorn erwidert dann auch, du mich auch nicht. Und ja, damit ist der Treueschwur geleistet. Und Aragorn verlässt den Saal. Die verabschieden sich und
Nasuada ja, richtet ihm ja auch noch.
Ach so, ja, du kannst auch noch mal darauf. Ja, gut, das habe ich jetzt habe ich nicht angestrichen, weil.
Ach so.
Also bei mir markiert, kannst du auch noch mal drauf eingehen, dass gerne.
Mutter gestorben ist, Fragezeichen.
Ja, also sie spricht halt noch ihr Beileid aus.
Ist schon nett, finde ich jetzt so.
Ja, ist es auch. Aber ich habe es mir halt nicht angestrichen, weil ich dachte so, ja,
komm. Guck mal, da hat sie auch schon gesagt, dass sie ihn auch mag.
Ja.
Ja.
Mein Gehirn hat Nein gesagt.
Okay.
Ist nicht richtig.
Dummes Gehirn. Schön.
Entschuldigung.
Ja, was wolltest du denn eigentlich sagen?
Ich wollte es überspringen und sagen, dass, ja, für Aragorn, also dass der Tag ja gerade erst angefangen hätte, aber dennoch schon voll schwer auf seinen Schultern lastet, das wollte ich sagen.
Ah, okay.
Also er hätte jetzt einfach den Saal verlassen und ich hätte das nicht erwähnt. Also es tut mir total leid, dass euch diese Info jetzt wichtig war.
Ich habe sie euch ja zum Glück gegeben.
Genau, zum Glück ist Antonia so und hat sie euch gegeben.
Ja, echt so.
Gut, dass wir den Podcast jetzt so weit machen.
Es wäre sonst eine sehr einseitige Berichterstattung, ja.
Ja, ja, und deswegen, also, ne, das, ja.
Mhm.
Aber, wie gesagt, das ist alles super doof, der ganze Tag ist doof gestartet. Aber die beiden machen sich auf den Weg.
Entschuldigung,
und Saphira macht so einen Schwenk.
Ich muss mir jetzt gerade vorstellen, wie Aragorn so den ganzen Tag mit dieser ohne dich ist alles doof, Tasse durch die Gegend.
Oh.
Talk doof, Murtalk doof. Ältestenrat doof.
Oh,
das war da doof.
Stimmt.
Ja.
Oh, da möchte man ihn direkt in den Arm nehmen.
Ja, oder? Finde
ja,
ich
voll.
Auch.
Aber gleich kommt auf jeden Fall eine lustige Stelle. Da musste ich mega lachen. Muss jetzt schon dran denken. Dazu kommen wir gleich.
Mhm.
Erst möchte ich euch berichten, dass Saphira so einen Schwenker nach rechts macht und sagt, hey, wir müssen jetzt hier lang gehen. Und natürlich Aragorn mal wieder nicht weiß, wo sie hingeht. Was heißt mal wieder, aber manchmal hat sie ja so ihre Geheimnisse und verschweigt halt Dinge. Ich glaube, das macht sie echt, um ihn so ein bisschen zu necken, oder?
Ich
also
auch.
Ich stelle mir Saphira echt so, haha, ich weiß, was wir jetzt machen. Ich weiß, was. Aber ich erzähle dir das nicht.
Ja. Du wirst mir eh hinterherkommen.
Also, genau, und ich stelle mir sie halt echt so, also, sie ist ja normalerweise so sehr ruhig und auch sehr sachlich und hat auch immer so zwischendurch so passende Worte, aber manchmal kommt halt auch so dieser Jungdrache raus und du denkst so, ah.
Ja, das stimmt.
ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass ich mit Saphira im ersten Teil am Anfang echt so meine Schwierigkeiten hatte, weil sie mir teilweise echt auf die Nerven gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
Ich glaube, ja.
Und mittlerweile ist sie so, ja.
Ja.
Ja, finde ich cool.
Ja, ganz cool, das stimmt.
Auf jeden Fall gehen sie nach rechts und Aragorn erzählt dann nochmal, dass es alles so schwer für ihn ist und dass ja so viel Leid passiert und Blutvergießen und Saphira so aussieht, ach, so schlimm ist doch gar nicht. Wir haben nur gewonnen. So, was willst du eigentlich?
Das stimmt.
Und das sagt sie sogar in einem vorwurfsvollen Ton, weil sie sieht halt dieses große Ganze so, hey, wir leben, also die meisten leben noch, wir haben die Urgals besiegt quasi, wir haben den Schatten besiegt, jetzt halte ich mal nicht so mit Kleinigkeiten auf, dass so Vaterfiguren von dir gestorben sind oder beste Freunde entführt worden sind und hey, ich meine, die Zwillinge sind ja auch weg, ne? Also ist doch super. Was? Aber so stelle ich mir das vor, dieses Gespräch, also ihre Gedanken dabei.
gerade so ein bisschen unerwartet. Halt vor, dieser ja, stell dich mal nicht so an, dass Vaterfiguren Mehrzahl von dir gestorben. Ja, gut,
Brumm ist halt vorher gestorben.
Ja.
Aber ich stelle mir das halt, so wie das hier geschrieben ist, stelle ich mir das halt genauso vor, weil sie halt sagt, so schlimm sieht es doch gar nicht aus, erwidert Saphira vorwurfsvoll. Wir haben einen großen Sieg errungen. Darüber solltest du dich freuen und nicht grämen. Deswegen ist es so, Junge, jetzt, ne?
Aber ich finde halt, also ich habe das Schimmer. Halt nur auf diese Schlacht bezogen, weil Eragon antwortet, ja schon, aber sich mit all den anderen Unsinn,
ja,
sich mit all dem anderen Unsinn herumzuschlagen zu müssen, oh Gott, komischer Satz, hilft nicht gerade. Also er ist halt eigentlich nur angepisst, dass er Politik machen muss.
So ja,
hab ich's gelesen.
Ich hab das auch, also ich habe das darauf bezogen, weil er ja vorher sagt, ich weiß nie, was mich am nächsten Tag erwartet, außer Leid und Blutvergießen.
Ja, das stimmt.
Und daraufhin kam ja diese Antwort und dieses mit dem Politik, ja, das stimmt. Also da passt halt seine Antwort voll drauf. Ich habe das halt nur darauf bezogen noch, dass dieses Leid und Blutvergießen, also das ist so dieser Fokuspunkt. Und deswegen habe ich das ein bisschen überspitzt dargestellt mit seinem, jetzt stell mir nicht so
alles
an.
Gut.
Ne? Also,
alles gut. Ne? Verstehe ich. Fühle ich.
Man merkt heute, ich bin voll auf der emotionalen Schiene heute, nämlich so gar nicht so. Es ist egal, wegen den Beileidsbekundungen. Und
Vaterfiguren sterben.
Ja,
Person im Allgemeinen. Beste Freunde. Und
beste Freund ist weg. Ja, Arya guckt ihn nicht an wie eine verliebte Elf. Nimmt nicht mal den Platz an, den er ihr angeboten hat in der letzten Folge. Also,
erinnere mich nicht.
Stell ich mal nicht so an, wir haben gewonnen.
Überall.
Der Schatten ist tot.
Der Schatten ist tot.
Ja, und das jetzt kommt was.
Ja.
Was ich sehr lustig fand. Das irgendwie war meine Stimmlage gerade sehr komisch. Jetzt kommt was ich sehr lustig fand.
Ja.
Und weil, als wir gerade darüber geredet haben, muss ich nämlich auch daran denken. Saphira schnaubt nämlich so verärgert und so ein Feuerstrahl kommt aus ihrer Nase und versenkt einfach mal so Eragons Schulter. Und ich stelle mir das so total witzig vor, wie er so, so nach hinten springt.
Ja.
Und sie dann nur so sagt, hoppla. Ups.
Ja.
Ups. Passiert. Und Eragon direkt so, du hast mich fast verbrannt, was soll das? Und sie, ja, nicht mit Absicht. Ich vergesse immer, dass ich Feuer speien kann. Speien kann. Kommt halt immer mal so ein bisschen Feuer raus. Und da habe ich halt so gedacht, also ich kann verstehen, dass Saphira mega glücklich ist und dass Eragon sich nicht so anstellen soll, weil wir haben ja in der letzten Folge schon erfahren, dass sie einfach mega stolz ist, dass sie jetzt Feuer speien kann. Und ich denke mir das halt so, sie so, oh, ich bin so richtig krass drauf. Mhm. Ich kann Feuer speien und so. Und jetzt, Eragon, ey, jetzt sieh doch mal, ne? Jetzt stell dich mal nicht so an.
Mhm.
Weil mir geht's ja auch gut. Weil ich kann ja Feuer speien.
Ja. Ich finde, das klingt sehr plausibel.
Ja. Ja, ne? Finde ich auch. So. Auf jeden Fall entschuldigt sich Saphira dafür, dass sie ihn aus Versehen verbrannt hat. Und erklärt ihm auch, dass es halt, also sie vergisst das einfach, weil, ja, ist halt neu für sie. Und ich finde diesen Vergleich, den sie aufstellt, auch sehr süß, dass sie sagt, stell dir mal vor, du hebst immer irgendwie deinen Arm und jedes Mal, wenn du deinen Arm hebst, kommt da so ein Blitz aus dem Boden. Mhm. Das passiert halt einfach so. Ich glaube auch, dass es aus dem Effekt, ich meine, sie atmet ja.
Mhm.
So. Und dass du dann mal beim Atmen vergisst, dass da Feuer rauskommt, okay.
Ja.
Ja, und sie erklärt ihm auf jeden Fall auch noch mal, also zu dem Gespräch vorher, dass sie eigentlich nur sagen wollte, dass selbst Nasuada ihn zu nichts zwingen kann. Er sagt dann noch so, ja, aber ich habe ihr doch meine Treue geschworen. Und dann sagt sie so, ja, du hast zwar die Treue geschworen und ich stand dabei und wir gehören auch irgendwie zusammen, aber dennoch bin ich ein Individuum und ich kann immer noch meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich habe den Schwur nicht abgelegt und wenn dich irgendwas in Gefahr bringt oder ich merke, irgendwas stimmt nicht, dann kann das auch einfach sein, dass ich mich dagegen entscheide. Und ja, ich könnte dich auch einfach entführen. Ich meine, dass sie das gemacht hat, wissen wir. Im ersten Teil hat sie ihn ja auch einfach entführt, als Garo in Gefahr war.
Das stimmt. Ich muss halt sagen, ich fühle diesen ganzen Konflikt um, kann ich mich jetzt an einen normal gesprochenen Schwur halten? Diesen ganzen Konflikt davon verstehe ich nicht. Also der ist mir einfach fremd, weil ich ihn aus meiner heutigen Perspektive nicht verstehe. Weil wenn ich sehe, dass jemand Unrecht tut und ich hindere ihn daran, Unrecht zu tun, begehe ich dadurch kein Unrecht.
Ja.
Und
aber das ist ja
und ich weiß, dass das irgendwie zu dieser Welt gehört. Man hat geschworen, man hat einen Lehnsherrn oder in Aragons Fall jetzt eine Lehnsherrin und der ist mir zur Treue verpflichtet und dass das auch mit viel Vertrauen zu tun hat und mit viel Verantwortung. Aber so für mich ist dieser ganze Plot um diese, also dieser Konfliktpunkt um Schwüre, da denke ich mir einfach, ich würde den halt legit brechen. Wenn ich halt sehen würde, der Mensch, dem ich Treue geschworen hat, keine Ahnung, mal so übertrieben gesprochen, tötet jetzt einfach 100 Leute so random, dann würde ich sagen, fuck off. So, Jamie Lannister zum Beispiel ist für mich, ich weiß, der ist in Game of Thrones ja auch total verpönt, weil er ja auch sein Eid gebrochen hat und den verrückten König getötet hat. Aber für mich ist das ein Held. In diesem Szenario gesehen. Weil er ja zwar ein bisschen zu spät, aber immerhin mal was gemacht hat.
Ja, das ist halt, die stehen halt auf ihre Schwüre und dass die nicht gebrochen werden dürfen, weil Ehre und so. Aber ja, also wenn es doch die richtige Entscheidung ist in dem Moment, weil sonst wäre es ja total einfach, wenn da dieser verrückte König, also jetzt mal, also der verrückte König in Game of Thrones oder jetzt auch Garbatorix könnte man ja auch als verrückten König bezeichnen, wenn ihm einfach die ganzen Leute ihre Treue geschworen haben. Also ist doch klar, dass er an der Macht bleibt, weil sich jeder so denkt so, oh, der ist zwar voll blöd geworden, aber ich kann den Schwur nicht brechen.
Ja, ja, ja.
So, ich meine, bei Garbatorix ist das eh noch mal was anderes, weil die sehr wahrscheinlich auch in der alten Sprache schwören mussten, was ja noch mal viel bindender ist. Aber generell, wie willst du denn so kommen halt Leute an die Macht und auch bekloppte Leute an die Macht und niemand wehrt sich, weil alle haben ihm die Treue geschworen.
Ja.
Toll.
Ja, so. Genau. Also deswegen verstehe ich auch, also ich verstehe, dass das irgendwie so Inhalt dieser Welten ist und dass, wenn man sich, also das ist ja auch irgendwie so ein, ich werde dieses Sprichwort jetzt total verschändeln, aber wenn man sich auf das Wort eines Mannes nicht verlassen kann, kann man sich bei ihm auf gar nichts verlassen. Das ist doch auch irgend so ein komischer Spruch von weisen Menschen oder so. Aber also deswegen kann ich schon auch nachvollziehen, dass es ja auch so von da kommt, dass man sagt, das Wort eines Menschen ist unglaublich wichtig. Aber das als so was Absolutes zu sehen, finde ich so anstrengend. Also das ist so, also so wenig nachvollziehbar für mich.
Ja. Ja. Ja, es ist halt why?
Ja. So. Gut, aber ich meine, man muss ja auch sagen, Aragorn lebt quasi für uns im Mittelalter. Und wir leben 1000 Jahre später. Also, ich meine.
Ja, früher damals war das ja auch so, dass du einfach einem König die Treue geschworen hast und dann bist du für den auch in den Krieg gezogen und hast für den auch gemordet, gebrandschatzt, getötet. Also, wenn es halt ein blöder König war und so. Und hast das einfach gemacht, weil du hast ihm ja die Treue geschworen. So, das kannst du ja dann. Aber es ist wahrscheinlich dann noch einfacher, zu dem Zeitpunkt ist es auch einfach für dich zu sagen, ja, ich kann mich jetzt nicht dagegen stellen, ich habe dem die Treue geschworen, deswegen muss ich dich jetzt töten, weil du bist dagegen. So, das ist als ohne, du musst halt nicht darüber nachdenken, du tust es einfach. Du bist so ein Roboter, weißt du?
Ja, ne, und die Lebensrealitäten sind ja auch einfach, das ist halt die Lebensrealität, zu schwören und sich an den Schwur zu halten. Und das ist die Erlaubnis, Dinge zu tun, die man vielleicht sonst nicht mit seiner Moral hätte verbinden können.
Genau.
Ja.
Für dich ist es dann einfach, dann zu sagen, hey,
ich
habe das geschworen oder ich habe dem die Treue geschworen und deswegen kann ich das damit jetzt einfach vereinbaren.
Ja, und ich meine, das ist ja auch was Erstrebenswertes für jemanden, also dem König, die Treue zu schwören. Also direkt und zu sagen, Bruder, hier bin ich, nimm mein Schwert, hau's mir auf die Schulter, ich bin für dich da.
Ja.
Also, keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht Historikerin, aber ich stelle mir das als was unglaublich Ehrenvolles vor. Was so Menschen, Männer in dem Fall. Ja.
Ja.
Ja, gut.
Auf jeden Fall, Saphira wird sich nicht dran halten, weil sie hat ja auch nichts geschworen.
Also Saphira ist wie wir. Die Saphira hat ein stabiles Werteverständnis.
Ja, ja. Aber dann ist das Gespräch der beiden auch schon zu Ende und die kommen bei der Bibliothek an von Thronsheim. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich vorhin erklärt habe, dass sie Arya treffen sollen. Nach dem Gespräch mit Nasuada. Und das tun sie auch. Finden sie da zwischen den Alkoven und sie sitzt da und sie wirkt ein bisschen aufgeregt und trägt sogar gerade ihr Schwert, was sie vorhin nicht getragen hat. Und sitzt da so ein bisschen bereit, wartend auf keine Ahnung was. Ich weiß nicht, warum sie ihr Schwert dabei hat. Sie fährt Aragorn auf jeden Fall an und fragt ihn, was hast du getan? Und Aragorn versteht gar nicht, was sie meint. Und sie will wissen, was sie den Wahn versprochen hat und was er getan hat. Und Aragorn versucht dann zu erklären, wir haben nur das getan, was wir mussten. Und dass er die Bräuche der Elfen nicht kennt und dass es ihm leid tut. Dass er, wenn er irgendwas getan hätte, was diese Bräuche missachtet. Und jetzt erfahren wir sogar ein bisschen was über Arya, weil wir schon öfters darüber gesprochen haben, wie alt sie denn sein könnte. Und Arya sagt dann, du weißt nichts über mich. Sie hat 7 Jahrzehnte als Repräsentantin der Königin bei den Waden verbracht und davon 15 Jahre auf Saphiras Ei aufgepasst. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, sie ist definitiv über 70.
Mhm.
Den Ausdruck, also sie sagt, in all der Zeit war ich stets darum bemüht. Da muss ich sehr lachen, weil bei uns, wenn wir sagen, jemand ist stets bemüht, hat das einen sehr negativen Effekt, nicht, aber einen negativen Beigeschmack. So. Ja. Das heißt, Arya, voll durchgefallen. Kein Wunder, dass du im Film Brom nicht heilen konntest.
Ja, stimmt. Und keine spitzen Ohren hattest.
Ja, genau, genau. Die kriegt man nämlich erst, wenn man mehr als stets bemüht ist. Das ist wie so ein Zeichen, kann ja auch sein.
Ah, okay, verstehe. Ja, das könnte sein.
Wie so, ein,
so wie die 1
plus wie so ein, statt so ein Orden kriegt sie halt
spitze Ohren.
Die spitzen Ohren, damit man erkennt, ah, das ist eine Elfe und dann das ist dies, ne, höher und so. Und
verstehe.
Okay, heute rede ich irgendwie so viel komisches Zeug. sie hat halt auch immer zugesehen, dass die Waden einen starken Anführer bekommen, damit sie sich gegen Galbatorix wehren können und dass immer wieder die Wünsche akzeptiert worden sind, respektiert worden sind so und dass Brom ihr auch geholfen hat, dass der neue Drachenreiter unabhängig von all dem lebt. Und sie kann es nicht fassen, dass er sich jetzt auf die Seite des Ältestenrates schlägt. Und das ganze Werk ihrer Lebensspanne wurde zunichte gemacht. Und Aragorn erklärt ihr dann mit knappen Worten, was denn überhaupt passiert ist.
Ich möchte kurz einhaken.
Ja.
Warum zum Henker sagt das Aragorn nicht jemand vorher? Habe ich nicht verstanden.
Was meinst du?
Naja, warum geht nicht jemand zu Aragorn? Warum geht Arya nicht zu Aragorn und sagt, Bruder, Adjad ist jetzt gestorben, das ist richtig scheiße. Aber bitte lass dich vom Ältestenrat nicht in eine Situation bringen. Du musst
unabhängig vor allem, wenn sie ihn ja anscheinend kennt, ne?
Ja.
So, sie kennt ihn ja anscheinend.
Ja.
Und
ich habe das nicht verstanden. Also ich meine, man kann ja auch einfach mal mit dem Betroffenen reden.
Ja.
Also.
Was ich aber auch nicht verstanden habe jetzt in dem Fall, warum muss Aragorn ihr das nochmal erklären, wenn doch eigentlich Saphira mit Arya geredet hat, hey, irgendwas stimmt hier nicht, wir mussten da das und das schwören.
Ja.
Also theoretisch gesehen müsste sie das schon wissen, es sei denn, Saphira hat gesagt, irgendwas ging hier schief. Und Arya so, yo, reden wir später drüber. Aber das finde ich so dumm.
Mm.
So, also, diese Szene macht für mich in dem Fall nicht so viel Sinn.
Ja, und auch Arias Wut so darüber.
Ja, ihr genau, richtig.
Weil,
deswegen,
ja, eigentlich
und er konnte ja auch nicht mal zu Wort kommen. Ja. Und jemand, der über 70 Jahre alt ist, ich weiß nicht, ob das bei Elfen Teenager ist oder nicht, aber für mich kam sie immer sehr besonnen rüber und sehr bedacht mit ihren Worten. Und hier hat sie jetzt plötzlich so einen mega Ausraster, weil ihr Werk zerstört wurde.
Ja,
so.
Aber dann soll sie halt einfach vorher sagen, dass es ihr Werk war. Und zweitens, was wollte ich als Zweites sagen? Es ist weg.
Weiß ich nicht.
Es nervt mich, dass sie,
aber sie
das, also ich finde es so, es ist so ein unbegründeter Streit, weil eigentlich müsste Arya auf sich selbst sauer sein, dass sie mit Aragorn nicht drüber gesprochen hat.
Und vielleicht ist sie das ja auch. Aber dann wäre das eine sehr menschliche und nicht eine sehr elfische Reaktion. Also so will ich das einschätzen, weißt du? Reaktion.
Ja. Also weil, was erwartet sie denn von Aragorn? Ich meine, der ist 16, der hatte vorher mit sowas noch nie zu tun. Sie ist die Ältere von beiden, sie muss es wissen.
Ja. Vor allem, wenn sie auch mit Proben zusammengearbeitet hat. So, ne? Also,
ja.
Ich weiß nicht, was sie da erwartet hat. Und wie gesagt, mich hat, daran habe ich tatsächlich weniger gedacht, aber mich hat das echt irgendwie mit diesem, Saphira hat doch vorher in Gedanken mit ihr geredet und genau deshalb wollte sie doch mit Aragorn und Saphira nach dem Gespräch sprechen. Also, was genau hat Saphira, ja, anscheinend hat sie gar nichts gesagt, sondern nur, wir müssen auf was schwören. Und Arya direkt so, so, oder?
Ja, und ich kann es in gewisser Weise verstehen, dass Aragorn unabhängig bleiben soll. Aber so richtig schlimm, dass er Nasuada die Treue geschworen hat. Also vor allem, weil er ja nicht in der alten Sprache schwört.
Ja, das wollte ich vorhin auch schon sagen. Also es ist ja nichts. Im Grunde ist jetzt hier ist der Schwur nicht so stark wie zum Beispiel bei Game of Thrones, wo du halt auf den verrückten König geschworen hättest. Geschworen.
Nee, ich glaube, da schwörst du auf die 7.
Ach so, okay.
Ja.
Aber ja, sie hat irgendwie voll den Ausraster.
Also,
und Aragorn erklärt ihr dann auch, hey, so und so war das. Und wir mussten das machen, weil uns blieb keine andere Möglichkeit. Und sie sagt dann nur so, aha. Und Aragorn sagt dann auch nur so, aha. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, krass, ist die alt. So.
Ja.
Also sein einziger Gedanke ist danach wirklich, okay, ich wusste zwar, dass Elfen alt werden können und eine lange Lebensspanne haben,
aber
ich hätte nicht gedacht, dass Arya so alt ist. Die sieht so jung aus, so frisch und knackig. Ich finde auch geil, dass er sagt, so ihr faltenloses Gesicht. Finde ich auch voll gut.
Ja.
Und sie sieht maximal aus wie Anfang 20, außer ihre Augen. Ihre grünen, smaragdgrünen Augen. Die sind so tief und voller Wissen und immer so ernst. Ach ja. Ist das ein Cringe-Moment für dich?
Den fand ich nicht so schlimm. War der für dich cringy?
Weil das nicht ausspricht wahrscheinlich, ne? Weil
er nicht diese... Oh, hätte er gesagt, in deinen wunderschönen smaragdgrünen Augen.
Ach ja.
Da verliere ich das
Gefühl. Ich hab nicht gewusst, dass du so alt bist. Hätte ich das gewusst, hätte ich das niemals getan.
Oder hätte ich gewusst, dass du schon so eine reife Elfe bist.
Auch gut.
Okay.
Auch gut. Wir haben
Flirt-Tipps
für
dich.
Diese weisen und tiefen, was wollte ich jetzt sagen? Diese weisen und tiefe, keine Ahnung, in deinen Augen gesteckt. Ich habe es einfach gelesen und ich wusste, du bist die Richtige für mich. Du wirst mich auf meinem Weg führen.
Ja, ich finde, das klingt gut.
Ja.
Also da wäre auf jeden Fall mein Cringe-Parameter ausgeschlagen.
Sehr hoch.
Sehr hoch.
Ja.
Sehr hoch.
Okay.
Aber ich
hat er nicht gemacht.
Ich habe ein bisschen gecringed bei der Stelle, die jetzt gleich kommt. Aber nur so minimal. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt zählen würde.
Okay, dann bitte. Du darfst auch mal was sagen. Ich habe immer das Gefühl, ich rede immer so viel. Okay.
Also, Wir waren ja aber eigentlich noch dabei, dass Gott, jetzt komme ich hier den Namen durcheinander, dass Arya ja nicht so ganz so glücklich ist mit der Situation, aber sie sagt dann, das klingt eigentlich nach einem ganz guten Kompromiss. Und die Elfen den vermutlich akzeptieren werden. Und ja, und dass Aragorn und Saphira, also vor allem Aragorn, halt den Elfen was schuldig ist, weil sie ja all die Jahre auf Saphira oder auf ihr Ei aufgepasst hätten und weil es ohne sie gar keine Drachenreiter gäbe. Ja, gut, keine Ahnung, klingt wie so eine Blutschuld. Und Aragorn erwidert auch darauf so, ja, die Schuld ist mir ins Blut und in die Hand gebrannt. Und dann kam so ein Satz, in der anschließenden Stille suchte er nach einem neuen Gesprächsthema, begierig die Unterhaltung fortzusetzen und vielleicht mehr über Arya zu erfahren. Und es ist nicht mal, dass er was wissen will, aber es ist dieser Moment, er sagt so einen richtig coolen Satz, die Schuld ist mir ins Blut und in die Hand gebrannt. Und dann ist er einfach so nicht so. Die gucken sich nur so an.
Vor allem, sie erwidert ja auch einfach gar nichts.
Und Aragorn ist so wie, ja, verdammt, ich muss was sagen, ich muss was sagen. Und das sind in den Momenten, in denen ja eigentlich so Cringe-Sätze rauskommen, so wie, und?
Schönes Wetter heute, oder?
Wie ist so deine Meinung über Brokkoli? Keine Ahnung. Aber er fragt tatsächlich eigentlich ganz schön so nach ihrer Heimat, nach Elismera, ob er es vermisst und ob sie schon mal woanders gelebt hätte. Und Arya erwidert, dass Elismera ihre Heimat sei und sie auch immer bleiben würde. Und sie erzählt noch, dass sie halt immer nur in dem Haus ihrer Familie gelebt hat, aber seit sie bei den Waden ist, ja, also dieser Satz ist so komisch. Ich habe nicht mehr im Haus meiner Familie gelebt, seit ich zu den Waden ging, als an Wänden und Fenstern die ersten Frühlingsblumen erblühten. Wird das ein komischer Satz? Ja, da dachte ich auch so,
welchen Frühling denn? Gibt bestimmt mehrere. So.
Also, das ist ein ganz komischer Satz. Der hat mich jetzt auch gerade so beim Überfliegen irritiert, als ich das jetzt zusammenfassen wollte. Ja, auf jeden Fall ist
keine Sorge, war bei mir auch so.
Gut, perfekt. Und ja, Aragorn stellt auf jeden Fall wieder ihren betörenden Waldgeruch fest. Und
jetzt mal, ja. Moment. Hier steht ja von wegen frische Kiefernadeln und bla bla bla, leichter würziger Duft. Es gibt ja so einige Bücher, wo der Duft von Charakteren beschrieben wird. Bei Kiefernadeln kann ich es mir tatsächlich sogar gerade vorstellen, wie das riecht.
Ja.
Aber es werden so ganz viele Gerüche immer in so Büchern beschrieben, wo ich mir denke so, wie riecht das?
Am liebsten ist der Geruch für mich, er riecht wie ein warmer Sommertag. Er riecht wie das Salz.
Also nach Schweiß quasi.
Ja, also er riecht wie das Salz aus meinem Salzstreuer. Nach nichts. Ich weiß es nicht.
Also mit Salz kann ich sogar noch was anfangen, aber wenn dann irgendwas kommt mit irgendwelchen Holzarten oder.
Ja, aber Holz an sich ist ja geruchlos. Also das hat keinen Geruch.
Ja.
Und
keine Ahnung, Zedernholz.
Zedernholz oder? Kann ich auch nicht zuordnen. Sandelholz ist aber tatsächlich in gefühlt jedem Männergeruch drin. Ich habe nämlich mal, wir haben nämlich auch schon super häufig drüber gesprochen. Wenn wir, weil es ist ja irgendwie immer so der Gag, jeder Typ in einem Romance-Roman riecht nach Sandelholz und mindestens auch noch nach Zimt. In der Regel in der Kombination und nach irgendetwas, was nur ihn ausmacht.
Ich habe im Real Life noch keinen Zimtgeruch an einem Mann riechen können, oder?
Ich weiß nicht, ich hätte halt die ganze Zeit das Gefühl, als wäre ich mit so einem Weihnachtsplätzchen zusammen. Ich gar keinen Bock drauf.
Ja. Das ist doch nicht real, dass ein Kerl nach Zimt riecht.
Ja. Also vor allem der künstliche Geruch von Zimt stelle ich mir halt auch echt nicht geil vor. Aber Sandelholz riecht ganz gut.
Also ich muss an Milchreis denken. Milchreis mit Zimt.
Ja, genau.
Und
ja.
so riecht dann dieser Mann in dem Buch. Und dann denke ich mir nur so,
wärst du ein Gericht, würde ich dich essen.
Ja. Ich glaube, ich würde echt so denken, so, boah, jetzt hätte ich Bock auf Milchreis.
Ja, verstehe ich.
Das ist so, warum beschreibt, also ist das wichtig, dass man das beschreibt? Ist das für...
Jemand riecht?
Also, ich meine, es ist ja schon so, wenn du bei jemandem irgendwie, ne, wenn jemand so einen angenehmen und guten Duft ausstrahlt, das nimmst du ja schon wahr und denkst so, oh, der riecht gut. Also bei mir ist das zumindest so, dass du da denkst, oh, der riecht aber gut oder ja. Die riecht aber gut. So, aber ich könnte jetzt nicht sagen, so, diese Person riecht nach ba, 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 ba. Sondern einfach nur, ja, riecht gut. Ist natürlich eine langweilige Beschreibung für ein Buch zu sagen.
Ja, genau, ich glaube auch, dass es das
und
ist.
Und die Person
ich glaube, kein
gut.
Mensch steht neben jemand anderem und sitzt da so wie, das riecht nach Sandelholz.
Außer bei das Parfüm.
Ja, gut. Und es gibt bestimmt auch so richtig krass geruchsintensive Menschen, also die das so extrem gut nachriechen. Ich meine, ja, ich könnte auch ein paar Düfte rausriechen. Zimt zum Beispiel. Und Lavendel.
Ja, gut, den könnte ich auch rausriechen, aber dann ist es so, jo, jetzt habe ich Bock auf mich raus. Oder ist es halt wirklich so ein Zimtstern, wo du denkst echt so, oh, Weihnachtsbäckerei. Oh,
ja, genau, so wie Spekulatius.
Ja, oder so. Oh, würde ich auch rausriechen.
Schon echt lecker. Jetzt hätte ich Lust auf Spekulatius.
Ja.
Schade.
Müssen wir noch ein bisschen warten.
Nee, Sandelholz. Ich habe, aber ich kann es nicht sagen, ich habe mal drauf geachtet, es ist in relativ vielen Männern Duschbart. Duschbart ist übrigens uns aufgefallen. Ich glaube, das ist so ein Ostbegriff. Sagst du Duschbart oder sagst du Duschgel?
Duschgel.
Ja, weil wir sagen Duschbart. Irgendwie immer Duschbart für das Duschgel. Nee. Aber es macht ja gar keinen Sinn, weil es sind ja einfach nur zwei Möglichkeiten in ein Wort gefasst, wie du dich nass machen kannst. Mit der Dusche
Duschbart?
Oder Bart.
Nee, ach so, dann ist es wahrscheinlich einfach, wenn das in vielen diesen Hygieneartikeln drin ist, ja, dann ist es wahrscheinlich immer das, was wir riechen,
ja,
und wir sagen so, yo, der Mann riecht gut.
Genau,
so.
Richtig.
Aber dass das jetzt dieses Sandelholz ist.
Ja, also.
Aber jetzt weiß ich immerhin, dass, wenn das beschrieben wird, weiß ich jetzt immerhin, okay, das ist einfach das, wo ich denke, yo, der riecht gut.
Genau,
das
ja,
ist
das
für mich so.
Das kannst du auch machen. Also muss man so drauf achten. Wenn du das nächste Mal in der Drogerie bist, dann musst du einfach mal zu den Männersachen gehen und einfach gucken, wo Sandelholz draufsteht. Ich habe nämlich so ein übelst geiles Wollwaschmittel. Das ist mit weißem Jasmin und Sandelholz. Und es riecht so bombastisch lecker, dass ich könnte mich da reinlegen.
Nice.
Und das war das erste Mal, dass ich so richtig dachte, ach cool, ich habe ja was mit Sandelholz.
Ich würde zum Beispiel, wenn ich so diese Duschgel, wie wir jetzt da hingerutscht sind, aber wenn ich so Duschgel aufmache und es steht jetzt zum Beispiel drauf so, ja, hier Peach oder keine Ahnung was.
Ja.
Und dann, das würde ich auch rausriechen. Aber ich glaube, wenn jemand sich damit abduscht und diese Person kommt mir, ich treffe mich mit der und die kommt mir entgegen und da würde ich auch wieder sagen, okay, die Person riecht gut. Ich glaube, ich würde diesen Pfirsichgeruch nicht rausriechen. So in dem Moment, wo die Packung offen ist und ich daran rieche, yo. Aber ich glaube nicht, dass ich riechen würde, ja, die hat sich mit diesem Peach-Duschgel geduscht. Glaube ich nicht.
Also ich weiß nicht, ich bin ja jemand, ich reagiere relativ sensibel auf Gerüche. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal eine Person umarmt habe und dachte mir, meine Güte, riecht die nach Pfirsich. Also, weil ich habe, also eher riechen dann ja Leute so super krass nach Parfüm und Parfüm ist ja so ein Zusammenmisch aus allen möglichen Sachen und das kann ich nicht rausriechen, das kann ich immer nur sagen, penetrant oder okay. Aber da gibt es ja auch, gibt es nicht bei Gerüchen auch so Kopfnoten und
keine Ahnung.
Fußnoten, ich weiß es nicht. Also so das, was du als erstes wahrnimmst und das, was dann lange bleibt.
So wie beim Wein quasi dieses, oder generell bei so, oder auch beim Whisky, so diesen Nachgang und Vorgang.
Genau, ja, richtig. Ich glaube, das ist
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also liebe Geruchsexperten, vielleicht ist ja jemand unter unseren Zuhörenden, die das wissen. Dann schreibt es uns einfach mal in die Kommentare.
Ja, das wäre
Wäre aber sehr informativ.
Wie gesagt, ich finde es jetzt gut, dass ich jetzt weiß, wenn ich Sandelholz lese, yo, das ist der Geruch, den ich immer rieche und das riecht einfach gut.
Ja, also
weil
wie gesagt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Menschen wissen, was sie sich, also welchen Geruch sie sich darunter. Also, ich muss mal meine Schwester fragen, die liest doch diese Romance-Bücher. Ich muss sie mal fragen, ob sie weiß, wenn sie das liest, was das für ein Geruch ist.
Mach das. Mach das.
So. Und wenn sie dann sagt, yo, so riecht mein Mann, dann weiß ich, alles klar. Ich bin die Einzige, die das nicht wusste. Aber ich lese auch kein Romance, muss man dazu auch sagen.
Eben, so, eben. Und also wie gesagt, ich glaube, es ist in, also ich habe mich mit dem wahnsinnig repräsentativen Gruppe von meinem Göttergatten beschäftigt. Und er hat gesagt, es ist in echt vielen Männerduschbads drin. Ja.
Und wir riechen halt einfach immer nur nach Obst, nach irgendwelchen Obstsorten.
Ja, ich rieche tatsächlich nach gar nichts. Ich krieg voll allergische Reaktionen von so Duschbädern. Ganz furchtbar.
Ah, oh, okay.
Ja.
Ich kann zum Beispiel Parfüm, kann ich an meiner eigenen Haut, boah, mag ich überhaupt, oder generell an meinem Körper.
Aber soll man jetzt ja zum
egal,
Beispiel.
Egal, ob das jetzt, oder generell an der Kleidung.
Ach
also
so.
Ich kann nicht mit diesem Parfümgeruch, boah,
okay.
Voll schlimm.
Krass.
Immer wenn ich früher feiern gegangen bin und dann mir Parfüm drauf gemacht habe, weil hat ja irgendwie jeder gemacht.
Ja.
Ich musste danach, wenn ich nach Hause kam, musste ich dann noch duschen gehen, weil ich mit diesem Geruch nicht hätte schlafen können.
Ja, verstehe ich.
Boah. Ja, wo waren wir?
Wir waren bei dem
Aria
Geruch von
riecht nach
Kiefernadeln. Ja.
leicht würziger Duft.
Der leicht würzige Geruch, ja, der wahrscheinlich Sandelholz oder Zedernholz sein wird. Wir werden es herausfinden. Und ja, und Aragorn sagt auf jeden Fall noch, dass es für sie und die Elfen im Allgemeinen bestimmt schwierig ist, so ganz allein unter Zwergen und Menschen zu leben. Und sie erwidert darauf nur, du sprichst von Menschen, als wärst du keiner. Und dann erzählt Aragorn, dass er sich manchmal eher wie so eine Mischung aus zwei Arten fühlt, weil Saphira und er sich so nah sind und so tief verbunden, dass sie halt, dass es halt so die Grenzen verwischen, wo ist er und wo ist sie und wo ist man Mensch und wo ist man Drache. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant, dass sie sich auch beide so wahrnehmen. Und Arya meint auch, dass es gut ist und dass sie beide einfach durch einen Pakt verbunden sind, der so viel mächtiger und älter ist, als sie sich beide gerade vorstellen können. Und ja, er richtig begreifen wird, was es bedeutet, ein Drachenreiter zu sein, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. Und ja, das wollen sie dann in Angriff nehmen, sobald das Begräbnis auch sozusagen erledigt ist. Und ja, in der Zwischenzeit mögen die Sterne über ihn wachen. Und dann verschwindet sie und Aragorn ist so wie, warum sind heute eigentlich alle so nervös, überspannt, leicht reizbar? Weil er halt auch irgendwie sich so denkt, ja wow, fährt mich Arya an und ist total wütend. Und jetzt bin ich der Schutzbefohlene der Sterne. Ja. Und Saphira.
Irgendwie interpretiert er sehr viel in diese Worte, weil ich dachte mir nur so, vielleicht ist es einfach eine Verabschiedung der Elfen.
Ja, ne? Könnte sein.
Und er so, oh mein Gott, oh mein Gott, sie hat mich gesegnet, sie liebt mich. Aber sie will es nicht zugeben.
Das stimmt.
Saphira, ich weiß, dass es so ist. Sie ist dieses, das ist dieses Ignorieren-Spiel, damit sie interessant auf mich wirkt. Doch, ich liebe sie doch schon.
Ja, ja. Und Saphira meinte auch, dass es keinem gut gehen wird, bis die Verhältnisse wieder normal sind. Und Aragorn fragt, was ist eigentlich normal?
Das erfahren wir tatsächlich nicht mehr heute,
nee,
weil wir machen natürlich jetzt noch das nächste Kapitel, haben wir euch ja versprochen. Das nächste Kapitel heißt Rohan. Und das ist das erste Mal, dass wir die Perspektive wechseln in der ganzen Story. Wie der Kapitelname schon sagt. Nein.
Der Prolog aus Band 1 wird aus der Sicht des Schattens erzählt. Doch, wir müssen hier bitte korrekt
bleiben. Prolog zähle ich halt nicht. Prolog ist halt so ein Sonderding. Das kann so, weißt du?
Verstehe. Ja.
Weil das halt so abgekapselt sein kann von der ganzen Geschichte.
Ja.
Aber okay.
Aber das stimmt.
Also wenn wir es ganz genau nehmen, hast du recht.
Ja, aber wir wechseln heute zu Rohans.
Wir wechseln heute zu Rohans Perspektive. Ich meine mich zu erinnern, dass ich Roran irgendwie anstrengend fand zu lesen, die Kapitel. Man wird sehen, ob ich das immer noch so empfinde wie vor 20 Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Aber das fand ich sehr entspannt. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein.
Ja.
Roran steht auf dem Hügel, schaut sich den alten Hof an. Der wurde ja zerstört von den Razak und niedergebrannt. Und er hat 5 Monate lang diesen Hof nicht besucht. Also in der Zeit, wo Aragorn halt auch unterwegs war.
Ja.
Und er guckt sich alles an und schwelgt so in Erinnerungen und ist natürlich sehr bestürzt darüber, wie das alles aussieht, dass alles verkohlt ist. Überall wuchert natürlich Unkraut, hat sich ja keiner in der Zeit gekümmert. Und alles ist mit Löwenzahn voll. Also es wird alles beschrieben, wie der Hof so gerade vor sich hin verkümmert. Und er versucht halt gegen seine Trauer und seinen Zorn anzukämpfen. Ja, was?
Ich weiß, das ist voll gemein, aber ich stelle mir das irgendwie voll schön vor, wie das aussieht. Wie dieser zugewucherte, der zugewucherte Bauernhof Hof? Und dann, ach so, richtig romantisch.
Ja, ja. Und wir erfahren hier, dass Garo einmal zu ihm den Satz gesagt hat, dieses Land ist etwas ganz Besonderes. Wenn du es gut ernährst, wird es auch dich ernähren. Nur wenige Dinge besitzen diese Eigenschaft. Und wir erfahren, dass Roran das auch eigentlich mal vorgehabt hatte, dass er irgendwann mal diesen Bauernhof übernehmen wollte. Und ja, als er halt in Thronsheim, ne?
Nee, Terence Ford.
Terence Ford.
Wäre ein bisschen komisch.
Na Gott.
Wenn Aurora mal kurz nach Thronsheim gereist wäre. So,
Terence Ford, ja.
Wie bin ich?
Entschuldigung. natürlich. Hä? Achso, weil es beides mit T anfängt. Ja. Ich hatte halt nur T im Kopf und weil wir die ganze Zeit in Thronsheim rumhängen. Aber ihm wurde ja Bescheid gesagt. Horst hat damals seine beiden Söhne geschickt, damit die Roran Bescheid sagen. Und er ist dann auch dahin gekommen und hat sich das jetzt alles angeguckt und dreht sich um und wandert zurück nach Carverhall. Er ist immer noch sehr schockiert über die ganze Lage und immer noch wie vom Schlag getroffen. Und er merkt aber auf jeden Fall, dass diese ganzen Sachen, die jetzt passiert sind, ihn verändert haben und dass er definitiv ein nachdenklicherer Mensch geworden ist. Dass er über viele Dinge nachgrübelt und das hat er früher halt nicht so gemacht. Und dass er darüber nachdenkt, ob er halt überhaupt Bauer werden möchte und alles ist auf jeden Fall so schwer für ihn und er kommt kaum morgens aus dem Bett. Und wir erfahren auch, dass er Aragorn die Schuld dafür gibt, dass das alles passiert ist, weil Aragorn immer so neugierig ist und unbedingt diesen Stein aus dem Buckel mitbringen wollte. Und wir wissen ja, dass es ein bisschen anders war. Also Aragorn hat ja den Stein mitgebracht, weil er zu dem Zeitpunkt die Hirsche und die Rehe vertrieben hat, die er gejagt hat. Und er wollte eigentlich ja diesen Stein gegen Fleisch eintauschen. Mhm. Und dadurch kam das ja alles ins Rollen. Also zu dem Zeitpunkt, also der Hintergrund war ja, dass er eigentlich nicht neugierig war, sondern er hat ihn als Bezahlung mitgenommen. Aber ich kann schon verstehen, dass er das so sieht.
Also ich kann total und verstehen, dass Roran wütend ist. Aber ich finde diese Schuldzuweisung finde ich voll unfair. Weil Aragorn nicht derjenige war, der das Gift auf Garo geschüttet hat, so, und auch nicht derjenige war, der das Messer geführt hat.
Und ganz ehrlich, was hätte er ausrichten können, wenn die, also er wäre wahrscheinlich auch tot gewesen.
Ja,
so, wenn er jetzt am Hof gewesen wäre, ne, und er wusste ja auch nicht, was passiert, wenn er diesen Stein mitnimmt. Es ist ein Stein gewesen und dass dann diese Abfolge von Ereignissen passiert, ich glaube, damit hätte niemand gerechnet.
Nee, überhaupt
so.
Nicht.
Es war halt ein Stein, ne. Deswegen, ja, total unfair, dass er da Aragorn die Schuld gibt, aber nicht wütend auf ihn ist. Also,
ja. Macht auch keinen auch so komisch. Sinn, weil wenn du jemandem die Schuld gibst dafür, dass dein Vater gestorben ist, dann kannst du das doch nicht emotionsfrei betrachten.
Ja,
also,
aber vielleicht ist es auch, also was ich mir gedacht habe, ist, wir sehen das ja gerade oder lesen das ja gerade aus Rorans Perspektive und vielleicht ist das so, ja, ich gebe ihm die Schuld, aber ich bin nicht wütend. Also, dass das für ihn eine Entscheidung ist.
Ja.
Also für ihn, er denkt halt, er ist nicht wütend, weil er sich dazu entscheidet, das nicht zu sein. So habe ich, ne, so könnte man sich das denken.
Ja.
Und weil im nächsten Satz heißt es, dass es ihn erzürnt, dass Garo halt zurückgelassen wurde, dass Aragorn ihn nicht beerdigt hat und dass er einfach, ja, mit diesem Geschichtenerzähler abgehauen ist, um sich auf irgendeine Reise zu begeben. Es wird ja hier jetzt auch nicht darauf eingegangen, was jetzt genau in dem Brief stand, den Brom geschrieben hat. Ja,
das hätte mich mal interessiert.
Wenn
da
jetzt steht so, ja, mich nämlich auch, weil wenn da jetzt so drin steht so, yo, Rohan, dein Onkel ist tot, Aragorn und ich machen eine Abenteuerreise, wir sehen uns.
Tschüss.
Weiß nicht.
Ja.
Tschüss, genau. Dann noch so ein Herzchen. weiß ich nicht, also ich glaube, aber das würde mich auch mega interessieren, was Brom in diesem Brief geschrieben hat. So wie er das erklärt hat, dass die beiden jetzt abhauen, bevor Garo noch beerdigt wird.
Ja.
So, also warum? Das wäre echt interessant gewesen. Aber na gut.
Vielleicht erfahren wir es noch. Das erinnere ich nicht, ob man diesen Brief mal lesen kann.
Ja.
Aber das stimmt.
Naja.
Geht um den Brief.
Und er weiß anscheinend auch gar nicht, warum er geflüchtet ist. Das heißt, diese Info scheint in dem Brief auch nicht zu stehen, weil er sich halt fragt, ob Aragorn geflüchtet ist, weil er sich schuldig fühlt oder ob er Angst hatte oder ob das daran lag, dass Brom ihm wieder irgendwelche Geschichten oder Flausen in den Kopf gesetzt hat. Aber das Letztere würde ich sagen, also das wäre schon sehr komisch, wenn Brom da diesen Einfluss hätte, so hey, hier Abenteuergeschichte und Aragorn so, ah ja, klar, ich bestatte jetzt meinen Onkel nicht, sondern ziehe mit dir rum, deswegen ist es so. Aber ich kann trotzdem verstehen, warum er diese Gedanken halt einfach hat, weil er einfach keine Lösung hat und er regt sich halt auch über diesen Brief auf, also das wird hier noch erwähnt.
Ja.
Und dass da so ganz komische Ansammlungen von Hinweisen in dem Brief waren und die einzige Aussage, die er verstanden hat, war, dass er sich vor den Fremden hüten soll. Und er das sowieso als total selbstverständlich sieht. Also ist ja klar, dass er sich vor den Fremden hüten soll. Mhm. Und er bezeichnet Brom auch als völlig verrückt. Er geht den Weg entlang, kommt tatsächlich noch an einer Herde Hirsche vorbei und man erfährt das in Gedanken bei ihm, dass er auf jeden Fall nochmal zurückkommen möchte, um diese Hirsche zu jagen, damit er Fleisch hat. Und auch, dass er nicht so ein guter Jäger ist wie Aragorn. Und er wohnt anscheinend momentan bei Horst, dem Vorseher des Dorfes. Mhm. Und er versucht irgendwie seine Gedanken zu ordnen und wir erfahren, dass er nach Garos Tod die Arbeit in Therensfort in der Mühle aufgegeben hat, nach Carvahal zurückgekommen ist. Horst hat ihn, wie gesagt, aufgenommen und ihm auch Arbeit in der Schmiede gegeben. Und die ganze Trauer, die er in den letzten Monaten empfunden hat, hat es ihm unmöglich gemacht, an die Zukunft zu denken. Ich meine, wir haben ja schon erfahren, er konnte kaum aus dem Bett morgens steigen und so. Also es war halt schon eine schwere Zeit für ihn. Und vor 2 Tagen war das aber so, dass er sich entschieden hat, okay, was will ich jetzt tun? Also da ist auf jeden Fall so ein Aufschwung bei ihm da. Und ihm ist wieder bewusst geworden, dass er ja Katrina heiraten möchte. Aber ihm nicht so viele Möglichkeiten bleiben, weil er weder Haus noch Hof hat. Und er halt ja ein sehr ehrenvoller Mann ist und es auch nicht mit seinem Stolz vereinbaren könnte, ohne alles jetzt um die Hand von Katrina anzuhalten. Deswegen, und er glaubt auch nicht, dass Katrinas Vater Sloane das überhaupt zulassen würde, weil auch Rohan sich nicht mit ihm verstanden hat oder versteht. Und in der Welt, das ist ja diese mittelalterliche Welt, da ist es ja noch so, dass der Vater zustimmen muss, yo, du kannst meine Tochter heiraten. So, ne? Deswegen ist es also ein bisschen schwierig. Und die einzige Möglichkeit ist es jetzt für Rohan, den Hof wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Was natürlich ein bisschen dauert, weil er ist alleine und Hütte, Hof muss aufgebaut werden, Sachen müssen angepflanzt werden und so weiter und so fort. Und das wird auf jeden Fall länger dauern. Aber er hat Hoffnung, dass das alles schon im Frühling, im nächsten Frühling soweit sein könnte. Und er weiß, dass Katrine auf ihn warten würde. Zumindest momentan noch. Ja. Und dann kommt er in Horsts Haus an, hört dann so ein Stimmengewirr aus der Küche und wir erfahren, dass Horst in der Küche ist mit seiner Frau Elaine und die ist im 5. Monat schwanger und dazu auch noch die Söhne Albrecht und Baldur und die unterhalten sich über irgendetwas und irgendwas ist da wohl vorgefallen im Dorf, denn Albrecht berichtet, dass er die ganze Zeit in der Schmiede war, aber dass Thane oder Tane, wie sagst du's?
Tane.
Tane. Das Thane. Aber ich rutsche ja zwischendurch immer so in deine.
Ja, ich weiß.
Namens. Dass Thane schwört, dass er ihn ganz woanders gesehen hätte. Und Roran fragt dann auch kurz, was los ist. Aber Elaine sagt dann schon mal: Hier, nimm erstmal was zu essen und so. Und fragt ihn dann noch, wie es dann in der Hütte war oder beziehungsweise da bei ihm auf dem Hof war und er erzählt dann so, ja, dass alles verbrannt ist, vermodert ist, aber der Brunnen funktioniert noch und dann kommt man auch schon wieder zurück auf das Gespräch und wir erfahren, dass dieser Thane seine Sense vermisst und dass er glaubt, dass Albrecht sie genommen hätte und Albrecht sagt aber, nee, das war ich nicht, das, ich war die ganze Zeit in der Schmiede, das, der muss die irgendwo liegen gelassen haben und Rohan sagt dann auch, das ist doch völliger Unsinn, du bist Schmied, du kannst ja auch nur Sense schmieden, wenn du eine bräuchtest und Albrecht so, ja, eben. Und dieser Typ, der erzählt aber überall rum, dass er sicher war, dass es Albrecht ist, weil die Person, die ja mit der Sense gesehen hat, hat sehr große Ähnlichkeit mit Albrecht gehabt. Und wir erfahren auf jeden Fall, dass die meisten Menschen in Carverhall dunkle Haare haben. Und Albrecht aber nach seiner Mutter kommt, die hat nämlich blonde Haare. Und dass er halt so von der Statur her wie sein Vater ist, sehr kräftig, aber dieses blonde Haar von seiner Mutter hat. Und da natürlich heraussticht. Und oder herausstichen würde. So. Und deswegen, dieser Thane hat halt so einen Typen gesehen und beschuldigt ihn deshalb. Und ja, die ärgern sich noch ein bisschen rum und ja, ne? Mhm. Roran fragt dann noch Horst, ob er am nächsten Morgen gebraucht wird und Horst sagt, nö, eigentlich nicht. Und Roran erklärt dann, super, dann nehme ich mir frei und gehe jagen und er hätte Hirsche gesehen und die sahen ganz gut aus und Baldur fragt ihn dann auch, ob Roran ihn mitnimmt und Roran so, ja klar, kein Thema. Können wir machen. Nachdem er gegessen hat, steht er auf und verlässt das Haus und geht so ein bisschen durch die Gegend. Und er kommt zur Dorfmitte und hört dann auch da, dass sich ein paar Stimmen so ein bisschen aufgeregt unterhalten. Direkt vor dem Schankhaus, 7 Gaben. Und auf dieser Veranda sitzt ein Mann mittleren Alters und der scheint so ein Fallensteller zu sein, weil er halt diese typische Kleidung hat und er kommt halt auch nicht aus Carverhall und er erzählt den Dorfbewohnern eine Geschichte oder nicht eine Geschichte, sondern er erzählt den Dorfbewohnern, was er in Terensfort erfahren hat, so. Und er holt aber erstmal ein bisschen aus und bis er halt dazu kommt, dass er halt mit einem Kerl namens Neil gesprochen hat. Und die haben sich über dies und das unterhalten und er hat ihn halt gefragt, dadurch, dass die Fallensteller immer sehr zurückgezogen im Winter wohnen, sind die halt immer nur in den, ja, in den schönen Jahreszeiten in den Dörfern anzutreffen, weil sie dann halt auch arbeiten und so weiter und so fort. Deswegen erkundigt er sich halt immer so nach den Neuigkeiten und wie gesagt, er fragt halt, ob es Neuigkeiten über das Imperium oder den König gibt. Und meckert auch so ein bisschen über den König. Also er wünscht ihm Wundbrand und Mundfäule, dass er daran verrecken soll. Und ja, dieser Neil fängt an zu erzählen und dass es halt ein paar Gerüchte gibt, dass ein paar komische Dinge in Drashleona und Gilead vorgefallen sind, dass die Urgals sich aus besiedelten Gebieten zurückgezogen haben und der Handel im Königreich um die Hälfte zurückgegangen ist aufgrund von Überfällen. Und man munkelt sogar, dass es einen Schatten in den nördlichen Territorien gegeben hat, dass der sich da rumgetrieben hat. Und ja, hat ihn dann so ein bisschen beschrieben, also mit dem roten Haar und den gelben Augen und den spitzen Zähnen. Also wir wissen natürlich, von wem gesprochen ist, weil wir ja den Schatten mit den roten Haaren kennen. Mhm. Das ist natürlich Dursa. Und vor 5 Tagen kam auch ein Jongleur nach Terensfort und der hat erzählt, dass Trumpfverbände zusammengezogen werden und quer durchs Land ziehen und der Grund dafür aber nicht bekannt ist. Und die vermuten dann, also diese Leute unterhalten sich und meinten dann, ja, vielleicht sind das die Waden und so. Und dass Gabaturk sich ja schon seit sehr geraumer, langer Zeit über die aufregt und ob er jetzt vielleicht sogar Soda angreift, weil er hat das ja jahrelang in Ruhe gelassen. Und Roran blinzelt nur und in seinem Kopf kreisen halt so ganz viele Fragen, die er eigentlich dem Fallensteller. Ach nee, gar nicht wahr. Roran blinzelt und die Leute, so, die fragen dem Fragensteller, die stellen dem Fragensteller ganz viele Fragen, so. Und in Rorans Kopf ist dann aber dieses, ja, also die Geschichte mit dem Schatten, das kann nur ein Märchen sein, also das ist definitiv nicht wahr, aber der Rest hört sich auf jeden Fall schlimm an und auch das mit Surda und ja, er wusste, wie das zwischen Surda und dem Imperium steht und dass zwar Frieden herrsche, aber dennoch die Sodaner in Angst wohnen, falls Galbatorix einmarschiert. Ja, und der Fallensteller hört dann, erzählt dann weiter und erzählt, dass es noch eine Sache gibt, die er aufgeschnappt hat, nämlich die Geschichten über einen neuen Drachenreiter, der in Alagesia sein soll. Und ja, die Leute fangen auf jeden Fall an zu lachen und auch Roran lacht. Und es gibt wohl, so wie wir das hier lesen, anscheinend immer mal wieder Geschichten über neue Drachenreiter. Also es kommt immer mal so alle paar Jahre vor, deswegen glauben die es auch schon gar nicht mehr. Und Roran geht weiter, sieht an einer Ecke das Wirtshaus Katrina stehen, geht zu ihr rüber. Und ich fand das so süß, wie das hier beschrieben wurde, nämlich legte ihr die Hand auf die Schulter und verdrückte sich heimlich mit ihr. Mhm. Ich stelle mir das so total süß vor, irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall laufen sie zum Dorfrand und schauen sich die Sterne ein bisschen an, so total romantisch. Und Katrina legt ihm den Kopf auf die Schulter und fragt ihn, was er so gemacht hat. Und Roran erzählt, dass er im Hof war. Und sie unterhalten sich so ein bisschen darüber und Roran beantwortet die Frage, wie es denn war, nur mit einem schrecklich. Und anscheinend riecht Katrina auch gut, nämlich nach einem Elixier aus Wein, Gewürzen und Parfüm.
Ja, das stimmt.
Ja, Gewürz ist bestimmt Zimt, bin ich mir jetzt sicher.
Ja, auf jeden Fall. Und
weil, wenn ich mir überlege, so ist auch wieder so ein Weihnachtsduft, weil Glühwein und Zimt, hier ist Wein und Gewürz.
Aber ich glaube, Glühwein wird doch eigentlich eher so mit Nelke und so, diesen ganzen.
Aber auch Zimt, oder ist da nicht Zimt?
Nee.
Doch, ich glaube, wir haben immer so eine Zimtrolle reingeworfen. Nein, doch. Ich weiß, wer mir das jetzt beantworten könnte, ruf mich an.
Ja, ruf sie an. Los.
Haben wir da jetzt früher immer Zimt? Haben wir da früher immer Zimt?
Ich kenne das nur mal so mit so Nelken, glaube ich. Nee, oder ist das irgend so ein Sternanis? Ist auf jeden Fall, ja, das Sternanis. Auch. Keine Nelken. Ja.
Aber wie gesagt, ich warte auf den Anruf, wenn diese Person diese Folge hat. Ich kann mir das beantworten.
Sehr gut.
Die Person weiß, dass sie gemeint ist.
Ja, also okay. Ich glaube eher, dass sie halt nach sowas riecht. Also so.
Okay.
Ja, wie so diese Packung, die du kaufst.
Sternanis finde ich so sehr, uff.
Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie das riecht.
Nee.
Ja. Also sie riecht gut.
Ja, für Roran auf jeden Fall, ja. Er erzählt dann, wie das da, ne, wie das auch schon Elaine erzählt hat, wie das da aussieht und so. Und dann küssen sie sich.
Ja.
Ganz lange im Übrigen, verweilten einen Moment lang auf sein. Mhm. Und sie ist so traurig, dass er so viel verloren hat und fragt, ob er dahin zurückkehren wird. Und Rohan sagt so, ja, auf jeden Fall, weil das ist meine Zukunft. Und sie fragt dann, was aus ihr selber wird. Und er zögert, weil seit Beginn derer Freundschaft, von den beiden, seit Beginn ihrer Freundschaft, war immer so ein stilles Einvernehmen, dass die später heiraten würden. Und sie haben aber nie wirklich laut darüber gesprochen. Aber er sagt jetzt auf jeden Fall zu ihr, dass sie noch nicht, dass er noch nicht um ihre Hand anhalten kann.
Hand anhalten.
Oh Gott, es ist heute eine sehr lange Folge. Wir sind schon, ne?
Das stimmt. Und wir haben schon 2 Stunden vorher miteinander geredet. Das schlaucht.
Ja. Auf jeden Fall. Er sagt, er kann sie noch nicht heiraten, weil habt noch nichts und dein Papi wird das nicht zulassen. Mhm. Und sie ist dann so, hä, wie? Und er so, hä, was hast du gesagt? So, ja, ich frage mich gerade, ob du Angst vor ihm hast. Und er so, natürlich nicht. Und ich stelle mir das vor, wie er so die Hände so, ne, in die Hüfte und genau, Brust raus. So, natürlich habe ich keine Angst. Und sie so, ja. Dann frag ihn bitte morgen.
Ja.
Und hol dir seine Einwilligung ein, damit wir einen Hochzeitstermin fest. Also für sie steht das schon fest. Mhm. So, mein Papa sagt, ja, wir heiraten. So, sie ist damit schon durch. Und er so, nee, das kann ich nicht machen. Ich habe doch hier noch gar nichts und ich kann nicht für uns sorgen. Und sie so, Rohan, checkst du es nicht? Also, ich liebe dich, ne? Und mein Vati hat andere Pläne. Und ich habe da eine Reihe an Leuten, die um meine Hand anhalten wollen. Und die Anzahl hier in Kaval ist echt begrenzt. Und eigentlich bist auch nur du der Richtige. Aber falls du mich morgen nicht fragst, dann nehme ich einen anderen. So, dachte ich so, nett, Katrina, nett.
Läuft die Ansage.
Und das Witzige ist halt, in ihren Augen in ihren Augen schimmern Tränen. Und sie läuft einfach davon. Sie lässt ihn jetzt einfach stehen. So mit dieser Aussage so, morgen oder gar nicht, Junge. Mhm. Ne? Setzt ihn halt voll unter Druck. Und ja, das nimmt ihn auf jeden Fall schon mit. Also ich finde das schon, weiß ich nicht. Also für ihn ist das schon so eine schwere Situation. Und hier steht auch, dass ihr plötzliches Verschwinden ihn mit derselben Unbarmherzigkeit traf wie der Verlust seines Hofes. Finde ich schon nicht schön, was sie jetzt gemacht hat. Das finde ich schon ein bisschen traurig.
Auf der anderen Seite wird sie sich seit vermutlich 3 Jahren an. 2 Jahren? Ja.
Ja,
Katrina, okay. Bald heiraten wir. Und es kommt immer ein neuer Grund, okay, warum sie nicht heiraten. Und da kann ich schon verstehen, warum sie jetzt sagt, so jetzt oder gar nicht.
Ja, stimmt, du hast recht.
Auch wenn diese Tour, also
gedacht, dass sie ja schon seit längerer Zeit. Ja, stimmt, du hast recht. Man merkt ja auch, dass sie selber auch traurig ist, sonst wird sie ja nicht, ne, mit Tränen in den Augen und weglaufen und so. Ja.
Das stimmt.
Und ja, das Witzige ist, Rohan ist derjenige, der am Ende dieses Kapitels ins Bett geht.
Echt?
Ja, er brauchte etliche Stunden, bis er nach Hause gehen konnte, um ins Bett zu kriechen.
Ja, Tatsache.
Oh, jetzt habe ich meine Katze getreten.
Oh.
Entschuldigung. Ja, die sitzt hier oben und ich habe mich so gedreht.
Ja, naja, so ist das manchmal mit den Tieren, wenn man die nicht sieht.
Ach, Süße. Ja. Wir sind durch.
Wir sind durch.
Na, Entschuldigung, Süße, ja. Ach.
Nächste Woche.
Also, genau.
Lesen wir Jäger und Gejagte, unser Vierers Versprechen.
Ja. Dann sind wir durch für heute.
Genau.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.